Liebe Geschwister, zum Jahreswechsel möchte ich auf eine zentrale christliche Verhaltensweise eingehen, die immer gleichbleibend, immer dauerhaft eine immer relevante Herausforderung für die christlichen Gemeinden ist. Der Predigttext ist Epheser 4, Vers 3. Da schreibt der Apostel Paulus: Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, ist das Band, das euch umgibt. Das Thema der Predigt lautet: Bleibt einander zugetan. Die Bewahrung der Einheit als bleibende Herausforderung für die christlichen Gemeinden. Der Bibeltext gibt dieses Thema vor, und von ihm her werden wir dieses Thema in zwei Punkten beleuchten. Der erste lautet: Christliche Einheit kommt von Gott. Sie liegt in seinem Rettungshandeln begründet. Und jetzt kommt noch etwas, das muss noch dazu, und besteht in liebenden Beziehungen. Wer will, kann das noch dahinter schreiben, gehört unbedingt noch dazu, zu Punkt 1. Christliche Einheit kommt von Gott und liegt in seinem Rettungshandeln begründet und besteht in liebenden Beziehungen. Es ist sinnvoll, erst einmal den Begriff Einheit zu klären, darum dreht es sich ja. Was ist das, Einheit? Einheit bedeutet, dass da nicht einer oder dass da nicht etwas für sich ist. Einheit bedeutet nicht, dass da verschiedene Teile sind, Personen oder Dinge, die dann ohne Beziehung zueinander nur nebeneinander vorzufinden sind. Das ist nicht Einheit. Das ist ein zufälliges Beieinander. Unter Einheit verstehen wir gemeinhin das Zusammenwirken unterschiedlicher Teile zu einem harmonischen Ganzen. Das ist Einheit. Wenn verschiedene Teile zusammenwirken und dabei ein harmonisches Ganzes entsteht. Wir können dies überall um uns herum beobachten, dieses Prinzip. Zurzeit interessiert mich gerade die Physik ein bisschen, die Atomphysik. Jedes Atom ist eine Einheit. Jedes Atom hat seine Existenz darin, dass seine Teile, und das sind Elektronen, Protonen und Neutronen, dass die harmonisch zusammenwirken. Dadurch, dass die harmonisch zusammenwirken, haben wir ein Atom, den Grundbaustein der Materie. Auch unser Leib ist eine Einheit. Er hat seine leibliche Existenz darin, dass seine Teile, seine Zellen und Organe harmonisch zusammenwirken. Und wenn da mal etwas nicht so klappt, wie es sollte, dann haben wir irgendeine Krankheit. Aber grundsätzlich ist unser Leib so angelegt, dass das alles klappt. Die verschiedensten Prozesse ineinander greifen und wir als gesunder Mensch dastehen. Und so kann man in der Welt eine Fülle von Beispielen finden, die das Wesen von Einheit veranschaulichen. Dass da verschiedene Teile zusammenwirken und dass daraus ein harmonisches Ganzes entsteht, eine Einheit. Die Einheit, die wir in der Natur beobachten, ist vergleichsweise minderwertig, wenn wir sie mit einer anderen Einheit vergleichen, nämlich der Einheit, die es zwischen Personen geben kann. Wohlgemerkt, ich meine hier nicht die Einheit, die eine Person mit sich selbst haben mag, also dass jemand mit sich selbst im Reinen ist oder mit sich selbst Frieden hat. Das meine ich nicht mit Einheit, sondern Einheit zwischen Personen, das ist eine Einheit, da reicht einer nicht. sondern es müssen mindestens zwei da sein. Zwei oder mehrere. Und die bilden dann, die können dann eine Einheit bilden. Personen kommen aber nicht einfach aufgrund von irgendwelchen Naturgesetzen zusammen. Und auch die Art der Einheit, die es dann unter Menschen gibt, ist viel schöner als die Einheit etwa eines Atoms. Denn hier sind es lebendige Beziehungen, die diese Einheit ausmachen. Und wenn wir so grundsätzlich über das Wesen von Einheit nachdenken, stellt sich die Frage, warum die Welt so ist. Überall herrscht Einheit. Überall wirken verschiedene Teile zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Überall. Es ist allgegenwärtig, dieses Prinzip. Und wenn wir uns selbst fragen nach unseren tiefsten Sehnsüchten, die wir als Mensch haben, dann ist doch dies unsere Sehnsucht, dass wir in einer Einheit liebender Beziehungen aufgehoben werden. Warum ist das so in der Welt? Warum ist das einerseits so, dass wir das beobachten, das Prinzip Einheit, außerhalb von uns, aber auch in uns wahrnehmen, als eine fast größtmögliche Sehnsucht, die ein Mensch haben kann? Die naheliegende Antwort ist, dass Gott diese Welt so geschaffen hat, wie sie ist. Und er hat sie so geschaffen, damit sie etwas von seinem Wesen widerspiegelt. Die schönste, herrlichste Einheit, die es gibt, das ist die Einheit in Gott. Gott ist eine Einheit dreier göttlicher Personen, die von Ewigkeit zu Ewigkeit in liebender Harmonie miteinander verbunden sind. Es sind da nicht drei identische Personen, sondern drei verschiedene Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jede dieser Personen ist von gleich göttlicher Natur, aber jede unterscheidet sich von der anderen. Jede Person ist gegenüber der anderen auf größtmögliche Weise geöffnet und empfängt den anderen auf vollkommene Weise. Und zwar auf eine Weise, dass da ein Gott ist, ein göttliches Wesen. In ewig liebender Einheit sind sie da. Drei Personen, ein göttliches Wesen. Das ist das tiefste Geheimnis im Wesen Gottes, dass er dreieinig ist. Eine Einheit voll unauslotbarer Herrlichkeit. Und alles, was wir an Einheit in der geschaffenen Welt finden, das ist ein Abglanz der Herrlichkeit in Gott. Also, warum hat Gott diese Welt der Beziehungen geschaffen? Weil Gott in sich selbst ein Gott der Beziehung ist. Drei Personen in einem Wesen. Nun gibt es eine Form von Einheit zwischen den Menschen, die alles andere, was wir hier auf zwischenmenschlich wahrnehmen und kennen, die alles andere überragt. Diese Herrlichkeit zwischen den Menschen an Einheit reicht natürlich nicht an die göttliche Herrlichkeit heran. Aber sie leitet sich unmittelbar aus dem Erlösungshandeln des dreieinigen Gottes her. Und ich rede hier von der christlichen Gemeinde. Die Einheit der christlichen Gemeinde spiegelt Gottes herrliche Einheit auf wunderbarste Weise wider. Die Einheit der Gemeinde ist so herrlich, dass sogar Engel darüber staunen. Und von dieser Einheit schreibt Paulus im Predigtext: Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, ist das Band, das euch umgibt. In Bezug auf die christliche Einheit können wir zwei Dinge unterscheiden: einmal ihr Wesen und dann ihre Herkunft. Fragen wir zunächst, was ist das Wesen christlicher Einheit? Christliche Einheit ist nichts rein Gedankliches. Christliche Einheit ist nicht bloß etwas Wahres oder etwas, was wir in einem Bekenntnis finden. Ein Satz oder Sätze. Christliche Einheit hat wie jede Form von Einheit eine konkrete Gestalt in der Wirklichkeit. Und wo es diese konkrete Gestalt der Einheit von Christen nicht gibt, da ist auch gar keine Einheit vorhanden. Also die konkrete Gestalt christlicher Einheit besteht nicht in einem bloßen Bekenntnis, auf das sich eine Gemeinde beruft. Wohlgemerkt, das Bekenntnis, wenn es gut ist, verhilft den Gemeindegliedern, die Einheit konkret zu gestalten und zu bewahren. Aber Bekenntnis und Einheit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Einheit in konkreter Gestalt, das sind nichts anderes als die liebenden Beziehungen der Gemeindeglieder zu Gott und zueinander. Solche Beziehungen erwachsen aus dem Glauben an Jesus Christus und umgekehrt stärken sie wiederum den Glauben an ihn. Nun, was macht den Wert christlicher Einheit aus? Die Einheit einer Gemeinde ist deshalb von unvergleichlich hoher Herrlichkeit, weil sie durch Gottes Heilshandeln mit Gott vereint ist. Von keiner anderen menschlichen Gemeinschaft kann man das sagen, dass Gott sie durch sein Handeln, durch sein Heilshandeln mit sich selbst vereint hat, zu einer Einheit. Das trifft nur auf die christliche Gemeinde zu. Die Herrlichkeit dieser Einheit zeigt sich dann auch auf der zwischenmenschlichen Ebene unter den Glaubensgeschwistern. Allgemein kann man ja sagen, dass die Einheit von Menschen umso höherwertiger ist, desto unterschiedlicher die Menschen sind, die vereint werden. Und je intensiver die liebenden Beziehungen sind, die sie untereinander haben. Nochmal, eine Einheit ist umso höherwertiger, je intensiver die Beziehungen sind zwischen den einzelnen Gliedern, in Liebe. Das ist das Erste. Und das Zweite, eine Einheit ist umso größer, je größer die Unterschiede sind zwischen den Personen. In der christlichen Gemeinde kommen Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen würden, weil die Hürden zwischen ihnen zu groß wären. In der Gemeinde kommen sie trotz dieser Hürden zusammen, weil Gott sie in seinem Heilshandeln durch Christus vereint hat. Durch das Wirken des Heiligen Geistes findet sich dann eine Ortsgemeinde zusammen, als eine Einheit von Menschen, die sonst niemals zusammengekommen wäre. Das heißt, eine Ortsgemeinde hat dann eine gute Zusammensetzung, wenn man befürchten muss, dass sie ohne Gottes Wirken und ohne den gemeinsamen Glauben an Christus auseinanderbricht. Wenn man dies befürchten muss, wenn man sich den Laden anschaut und ernsthaft sagen muss, also das Einzige, was diese Leute zusammenhält, das ist ihr gemeinsamer Glaube an Christus, dann hat diese Gemeinde eine gute Zusammensetzung. Gott überwindet, wenn er Einheit in seinem Volk schafft, große Hürden zwischen den Menschen. Sie sind so groß, dass wir sie niemals überwinden könnten. Gott schafft sich deshalb lauter Ortsgemeinden mit so unterschiedlichen, an sich nicht gemeinschaftsfähigen Leuten. Warum? weil er sich als Versöhner verherrlichen will, der Einheit stiftet. Darum gefällt es Gott, dass da eine Einheit von Menschen da ist, von der alle Beteiligten wissen, dass sie Gottes Schöpfung ist und nicht ein menschlicher Verein. In Vers 3 schreibt Paulus von dem Frieden, der das Band ist, welches die Gemeinden umgibt und vereint. Paulus macht dies im Epheserbrief vor allem an der Tatsache deutlich, dass Gott in den christlichen Ortsgemeinden jüdische und nichtjüdische Christen zu einer Einheit zusammengefügt hat. Wir müssen uns versuchen, einmal zurückzuversetzen in die damalige Zeit, was das damals bedeutet hat, dass Juden und Nichtjuden zu einer Gemeinschaft zusammenkommen und eine Einheit bilden. Das war von beiden Seiten her undenkbar. Aber es war Gott, der in Christus durch den Heiligen Geist gehandelt hat. In Epheser 2, ab Vers 11, wendet sich Paulus besonders an die nichtjüdischen Christen und schreibt, und er ermutigt sie, er vergewissert sie, ihr gehört jetzt wirklich dazu. Ihr habt es euch nicht selbstmächtig genommen, Gott hat euch mit jüdischen Christen vereint. Da schreibt Paulus, denkt einmal zurück. Ihr wisst, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Wie stand es früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr Gott fern wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Paulus beschreibt hier die Herkunft der christlichen Einheit im Heilshandeln Gottes. Christliche Einheit wird nicht von uns gemacht. Sie hat ihre Grundlage im Handeln des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiligem Geist. Der Vater sandte seinen über alles geliebten Sohn. Jesus starb für uns am Kreuz. Und durch seine Auferstehung hat er eine neue Menschheit heraufgeführt. Gott, der Heilige Geist, wirkt den Glauben an Christus und die Liebe zwischen den Glaubensgeschwistern. In dieser Liebe zu Gott und zueinander sind die Gemeinden eine Einheit unterschiedlichster Menschen. Dass sie in Harmonie zusammenkommen und zusammenbleiben, das verherrlicht Gott, der allein dieses bewirkt. Also Einheit ist ein Geschenk Gottes. Und die Gemeinden stehen in der Verantwortung, nicht diese Einheit zu machen, sondern zu bewahren. Damit komme ich zum zweiten Punkt, in Form einer Aufforderung, einer Ermutigung, einer Ermunterung. Lasst uns in Demut darum kämpfen, die christliche Einheit zu bewahren, da sie Gott verherrlicht. Ich lese nochmals Vers 3. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, ist das Band, das euch umgibt. Das Zeitwort, welches Paulus am Anfang gebraucht, bedeutet so viel wie eifert darum, kämpft darum, setzt alles daran. Das ist eine starke Aufforderung von Paulus, es geht ihm also um viel. Die Bewahrung der Einheit in den Gemeinden steht für ihn im Zentrum christlicher Ethik. Sie ist im Epheserbrief von großer Bedeutung, diese Aufforderung, oder sie, man denke nur an fast den gesamten ersten Korintherbrief. Immer wieder kommt dieses Thema dort durch, die Einheit der Gemeinde. Man denke an Römer Kapitel 12, folgende, 12 bis 15, auch dort das Thema, die Einheit der Gemeinde. Es ist zum Beispiel ein viel größeres ethisches Thema für Paulus als Nächstenliebe. Viel größerer Punkt für ihn. Nicht, dass das andere unwichtig wäre, die Nächstenliebe, aber die Bewahrung der Einheit in der Gemeinde, hier geht es um Gottes Ehre. Hier geht es darum, das Werk Gottes zu bewahren. Hier geht es darum, die Herrlichkeit, die dieses Werk Gottes darstellt, zu verteidigen. Je mehr ein Christ Gottes Versöhnungstat hochschätzt, umso mehr ist ihm auch die Einheit der Gemeinde wert. Davon bin ich auch überzeugt. Und wenn jemandem die Einheit der Gemeinde egal ist, bezeugt er damit auch, dass ihm der Wert des Versöhnungshandelns Gottes in Christus eigentlich auch nicht viel wert ist. Die Einheit der Gemeinde ist die Frucht Christi Leiden am Kreuz. Und die Einheit einer Gemeinde besteht in liebenden Beziehungen zu Gott und zueinander, so wie Gott sie gewirkt hat. Und was heißt es also, die Einheit zu bewahren? Es hat dies überhaupt nichts mit irgendeinem Kunstgriff zu tun, sondern bewahrt wird das, was da ist, was Gott schon geschenkt hat, ohne dass es eine Gemeinde gar nicht geben würde. Die Einheit zu bewahren heißt nichts anderes, als in den Beziehungen zueinander zu verharren und darin zu wachsen, die von Liebe zu Gott und zueinander geprägt sind. Einheit zu bewahren heißt, lebendige Beziehungen zu bewahren und zu vertiefen. Hier besteht aus meiner Sicht die Versuchung, sich auf ein Bekenntnis zurückzuziehen, pro forma auszugeben, man sei ja geeint in einem Bekenntnis, aber innerlich ist man voller Hass gegenüber dem, der womöglich das Gleiche bekennt. Dieses äußere Bekenntnis kommt der Aufforderung von Paulus nicht nach, die Einheit zu bewahren. Paulus fordert hier eine aufrichtige Liebe zu den Geschwistern ein. Einheit wird bewahrt, indem man so lebt und handelt, wie Paulus das einen Vers vorher in Kapitel 4, Vers 2 beschreibt. Lebt besonders Demut und Freundlichkeit an den Tag. Übt Nachsicht, nämlich, dass ihr in Liebe miteinander auszukommen sucht. Wo Vers 2 beherzigt wird, da wird Einheit bewahrt. Denn Einheit besteht in solchen Beziehungen, wo Gemeindeglieder Demut und Freundlichkeit an den Tag legen. Einheit besteht darin, dass sie Nachsicht üben, dass sie in Liebe miteinander auszukommen suchen. Und ich möchte an dieser Stelle die Bedeutung der Demut als eine der höchsten Tugenden hervorheben. Wenn die Demütigen darum kämpfen, dass die Einheit einer Gemeinde bewahrt wird, dann ist es um die Einheit der Gemeinde gut bestellt. Denn der Demütige stellt sich selbst nicht in den Mittelpunkt, sondern Gott. Der Demütige dient den Geschwistern in der Gemeinde ohne Hintergedanken. Wenn er sagt, dass er ihnen dienen will, dann dient er ihnen auch. Er nimmt das nicht als Vorwand, um von hinten durch die Brust ins Auge die Herrschaft zu übernehmen über Menschen. Also dienen und zu herrschen. Sondern der Demütige gibt etwas vor, ich will dir helfen, ich will dir dienen, mehr nicht. Und nicht weniger. Er will sich im Dienst nicht selbst verwirklichen. Oder sich selbst verherrlichen. Er stellt, auch wenn er dem anderen dient, auch ihn nicht in den Mittelpunkt. Der Dienst des Demütigen an den Geschwistern besteht vor allen Dingen darin, dass er ihnen dabei hilft, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Der Demütige ist erfüllt von Liebe. Liebe ist ein Gefühl. Liebe ist nicht bloß eine Tat. Paulus schreibt ja 1. Korinther 13, man kann die dollsten Dinge tun. Wenn es aber nicht aus Liebe geschieht, ist es in Gottes Augen wertlos. Das heißt, Paulus geht auch in 1. Korinther 13 davon aus, dass Liebe ihrem Wesen nach eine innere Gesinnung ist. Sie ist eine tiefe Neigung hin zu Gott und zum Nächsten. Der Liebende ist erfüllt von Freude an dem, was oder wen er liebt. Der Liebende ist erfüllt von dem inneren Verlangen, das zu bewahren, was er liebt. Darum kämpft er für die Einheit einer Gemeinde. Er liebt diese Einheit, weil er Gott liebt, da die Einheit ja Gott verherrlicht. Was die Gemeinde als Einheit bewahrt, ist gegenseitige, geistgewirkte Liebe. Und damit ist nichts anderes gesagt, als dass ihre Einheit durch ein gemeinsam erlebtes und gelebtes, intensives Verlangen nach liebender Gemeinschaft bewahrt wird. Dieses muss auf ein gleiches Ziel ausgerichtet sein, da Liebe keine unbestimmte Gefühlsduselei ist, sondern Liebende wissen genau, worin ihre Einheit besteht. Liebe ist Freude an dem Geliebten. Und Liebe als gelebte Einheit, das ist geteilte Freude. Und darum besteht die Einheit einer Gemeinde in ihrem Kern darin, dass sich ihre Glieder gemeinsam mit der allergrößten Freude an Gott erfreuen. Aber jetzt bin ich wieder da, wo ich immer gerne hin möchte. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Da, wo die Herzen der Glieder einer Gemeinde erfüllt sind von der allergrößten Freude an Gott, da ist Einheit. Und diese Einheit zu bewahren, das wird den einzelnen Gliedern auch zur größten Freude, zum größten Eifer. Ich bin davon überzeugt, dass viele Enttäuschungen, die wir in Gemeinden erlebt haben, mit Folgendem zusammenhängen. Dass nach außen sieht es so aus, wenn da etwas zerbricht, als ob da eine christliche Einheit zerbrochen sei. Manchmal muss man fragen, ob das, was da zerbrochen ist, eine Einheit im christlichen Sinn, so wie ich sie jetzt beschrieben habe, ob das da gewesen ist. Manchmal wird durch einen Streit nur offenbar, dass die gemeinsam geteilte allergrößte Freude an Gott so nie da gewesen ist. Und was dann zerbricht, ist Menschenwerk. Gott kann dann daraus etwas Neues schaffen zu seiner Ehre. Eine echte Tragödie hingegen ist es, wenn eine wirkliche Einheit in gemeinsamer Liebe zu Gott zerbricht. Dies ist Anlass zu großer Trauer. Es muss einem das Herz zerbrechen. Wo eine Einheit zerbricht, wie ich sie beschrieben habe, sündigen wir gegeneinander, aber vor allem gegen Gott. Wir haben Gott einer Möglichkeit beraubt, seinen Namen zu Ehren zu bringen. Wir tragen dann selbst dazu bei, wenn wir unsere allergrößte Freude nicht mehr in Gott und in seiner Gnade suchen, sondern woanders, wo das in uns der Fall ist, sind wir eine Gefahr für die christliche Einheit. Und dann sollen wir von Herzen bekennen lernen, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Eine christliche Einheit ist dort, wo Menschen Gott in seiner Offenbarung in Christus mit der allergrößten Freude in den Mittelpunkt stellen. Diese Freude eint sie. Diese gemeinsame Freude an Gott ehrt Gott auf die allergrößte Weise. Diese Einheit ist stark. Wo Gott diese Einheit wirkt, ist sie stark. Und nur von Gott kann sie kommen. Diese Einheit ist so stark, dass sie ansonsten viele Unterschiede aushalten kann, an der andere Vereinigungen von Menschen zerbrechen.